Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich dich noch kurz auf etwas hinweisen. Seit einiger Zeit gibt es auf meiner Website www.ikerne-podcast.de die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden. Der Newsletter ist absolut kostenlos und flattert regelmäßig, unregelmäßig in dein E-Mail-Postfach. Im Newsletter berichte ich über die Dinge, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Sei es, dass sie sich erst hinterher ergeben haben oder sei es, dass sie thematisch den Rahmen des jeweiligen Podcasts gesprengt hätten. Eins aber haben sie alle gemeinsam, sie sind erzählenswert. Und genau das möchte ich mit dem Newsletter tun. Dir weitere Dinge erzählen und dir auf diesem Wege die Möglichkeit geben, noch mehr über die Menschen und die Ereignisse kennenzulernen. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass sich über den Podcast ganz viele neue Verbindungen ergeben haben, ja schon fast eine Art Netzwerken stattgefunden hat. Und genau das möchte ich durch den Newsletter noch weiter ermöglichen und ausbauen. Also, ich würde mich total freuen, wenn du Lust darauf hast und dich auf der Website einfach für den Newsletter anmeldest. Dazu reicht die Eingabe deiner E-Mail-Adresse, weitere Daten werden nicht abgefragt. Und damit das klar ist, ich werde dich nicht mit E-Mails bombardieren, sondern mich einfach regelmäßig, unregelmäßig bei dir melden. Und wenn du Lust hast, erzähle deinen Freunden, Bekannten und allen, für die es interessant sein könnte, vom IKERNE Podcast und natürlich auch vom Newsletter. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr Verbindungen entstehen und desto mehr Mehrwert ergibt sich. Danke fürs Mitmachen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. IKERNE Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom IKERNE Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und ich spreche hier über Dinge, Menschen und Ereignisse, die in Beziehung zur vielleicht schönsten kleinen Stadt an der Ostsee stehen. Ja, und es ist sehr schön hier und Eckernförde und das Umland wird auch häufig als Kulisse für Filme genutzt. Und Eckernförde ist ja auch irgendwie so eine Filmstadt. Das Greenscreen Festival lässt grüßen. Und auf dem Festival werden schwerpunktmäßig Dokumentationen gezeigt. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Dokus, muss ich sagen. Und das schon ziemlich lange, schon seit meiner Jugend eigentlich. Allerdings habe ich mich damals weniger für Naturdokus interessiert, sondern mich haben eher Dokus interessiert über Menschen und Ereignisse. Und heute würde man dazu vielleicht so ein bisschen Reality-TV sagen. Ich habe das, was ich damals mir an Dokus angesehen habe, aber in ganz anderer Erinnerung. Denn in der Region, in der ich aufgewachsen bin, da wurden Formate entwickelt, bei denen Kamerateams einzelne Personen oder ganze Familien eine Zeit lang in ihrem Alltag begleitet haben. Und da passierten dann Dinge, die ich eben auch aus meiner Lebenswirklichkeit kannte. Beispielsweise musste eine Entscheidung getroffen werden, wohin es in den Urlaub geht oder welches Auto gekauft wird oder wie die Eltern den neuen Partner des Kindes finden und so weiter und so fort. Aber was ich auch erinnere, ich hatte nie den Eindruck, dass die Menschen damals irgendwie bloßgestellt wurden oder der Lächerlichkeit preisgegeben wurden. Es wurde sich auch nicht über sie lustig gemacht, wie das heute vielleicht in manchen Formaten der Fall ist. Zumindest habe ich manchmal so die Annahme, dass das so ist. Klar, manche Szenen waren schon lustig und kurios, aber immer waren die Dokus liebenswürdig und zugewandt, so. Und heute begrüße ich jemanden, der mir erzählen kann, ob mich meine Erinnerungen von damals täuschen oder ob es vielleicht ganz anders war. Denn ich hätte nie gedacht, dass ich erst mein halbes Leben in Eckernförde verbringen darf, bis ich auf meine Fragen von vor 25 Jahren, 30 Jahren überhaupt eine Antwort erhalte. Und wer weiß, vielleicht hat Eckernförde ja auch gerade damit etwas zu tun. Ich freue mich nämlich heute, die Regisseurin, Kamerafrau, Drehbuchautorin und Produzentin Claudia Richards begrüßen zu dürfen. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
Hallo Holger, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich dich schon seit längerer Zeit auf meiner kleinen Gästeliste habe. Jetzt hat sich durch einen glücklichen Zufall der Kontakt ergeben über eine gemeinsame Freundin, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so überlegt, so wie kann ich dich denn irgendwie kontaktieren, und mir ist das manchmal so ein bisschen unangenehm, über Social Media einfach jemanden anzuschreiben, hallo, hier bin ich und so, und da verlasse ich mich manchmal auch irgendwie auf den Zufall, und der hat ja jetzt uns beide zusammengeführt. Und vielleicht, bevor ich meine persönlichen Fragen, was meine Jugend angeht, an dich stelle, vielleicht magst du dich kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen.
Ja, mein Name hast du eben schon gesagt.
Genau.
Ich bin Claudia Richards und ich bin ja Neueckernförderin. Bin vor jetzt 4 Jahren nach Eckernförde gezogen, als die Corona-Pandemie gerade anfing.
Mhm.
Und zwar aus dem Grund, dass ich eine Fernbeziehung nach Eckernförde habe.
Okay.
Oder hatte, die lief so 16 Jahre lang. Ne?
Okay.
Und dann kam Corona und dachte ich mir, kannst du den Mann denn nochmal treffen oder nicht? Ne? Bleib doch einfach da.
Ja.
Und wobei mir die Fernbeziehung sowieso schon länger auf die Nerven ging.
Ja.
Ich wohnte in Köln.
Okay.
Und deswegen bin ich seitdem in Eckernförde und Neueckernförderin.
Mhm. Also man hört auch so ein bisschen an deinem
Das Norddeutsche,
doch,
ne?
Das Norddeutsche hört man ganz klar durch. Wird so ein bisschen überlagert vielleicht durch so einen ursprünglichen rheinischen Dialekt, aber es ist schon ziemlich norddeutsch. Es ist schon
genau,
ziemlich
hörst du vollkommen. Ne?
Ja. Ja, also du kommst aus Köln, aus dem Rheinland. Ich komme ja ursprünglich aus dem Sauerland, so habe aber auch verwandtschaftliche Beziehungen nach Köln. Und letztendlich, als ich 1990 hier nach Schleswig-Holstein kam, hatte ich immer noch irgendwie so eine Verbindung nach NRW. Aber im Wesentlichen, ich habe mir überlegt, so im Wesentlichen, was mich da so jetzt kulturell im weitesten Sinne noch irgendwie mit Nordrhein-Westfalen verbunden hat, das war Karneval.
Das Kölsch.
Das Kölsch. Das war sehr, ja, das Kölsch, weniger Karneval fand ich einfach super. Mhm. So. Aber ich habe zum Beispiel auch ganz lebhafte Erinnerungen an die Fußbräuchs und an Abnehmen in Essen.
Ja, ja, die Fußbräuch, das war die erste Doku-Soap, die es in Deutschland gegeben hat. Und dann habe ich halt zusammen mit Karl Ludwig Rettinger diese Serie Abnehmen in Essen gemacht.
Ja.
Richtig. Die war ja erfolgreich. Ne?
Genau, die war super. Und zu den Fußbräuchs, das ist auch so eine kuriose Geschichte. Meine Cousine lebt in Köln, die ist nach ihrem Studium in Münster dann nach Köln gezogen. Und die hat über irgendwelche Ecken mal die Ute Diehl kennengelernt.
Weil das ist die Regisseurin von den Fußbräuchs.
Genau. Mhm. Und da hat sie mir mal so ein bisschen mal erzählt, wie das so war. Das war allerdings in der Zeit, als ich glaube schon 1-2 Staffeln da gedreht waren, und dann sagte sie, ja, jetzt ist sie wieder da und die wollen in Urlaub und so weiter und so fort. Aber diese Abnehmen-Essen-Geschichte, die habe ich auch ganz, ganz aktiv geguckt. So. Leider habe ich jetzt mal geguckt, ist die noch irgendwo verfügbar? Kann man die in irgendeiner Mediathek noch sehen?
Nee, Abnehmen-Essen kannst du nicht mehr sehen.
Kann man nicht mehr gucken.
Kann ich dir eine DVD ausleihen.
Ja. Ja. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, worum es da ging bei Abnehmen-Essen.
Ja, Abnehmen-Essen war eine Doku-Serie oder Doku-Soap, wie man so schön sagt, über 4-5 Frauen aus dem Ruhrgebiet, die abnehmen wollten.
Mhm.
Also die Idee war von Karl Ludwig Rettinger, und den kannte ich schon sehr lange. Ich machte eben Dokumentarfilme.
Mhm.
Und der kam auf mich zu und fragte, willst du nicht was über dicke Frauen machen oder über Abnehmen? Nee, das ging gar nicht nur um Frauen. Also willst du nicht was machen über Abnehmen und dünner werden?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Thema, was mich schon lange interessiert, würde ich gerne machen.
Mhm.
Und das war damals so, dass Arte auf bestimmte Produktionsfirmen in Deutschland zugegangen ist und hat gesagt, wir wollen jetzt hier so Doku-Soaps machen bei Arte. Und
okay.
Dann hat sie verschiedene Firmen gefragt, ob die was entwickeln würden. Und Karl Ludwig Rettinger hatte eben diese Idee mit dem Abnehmen und kam dann auf mich zu. Und dann haben wir zusammen ein Konzept entwickelt. Und was witzig ist, dann bin ich das, haben wir eben Leute gefragt, wir haben Aufrufe gemacht in Zeitungen und so, und dann haben sich Leute gemeldet.
Ja.
Und dann mussten die ja gecastet werden. Ne?
Ja.
Und zum Beispiel witzig ist, im Unterschied zu heute, ich bin dann durchs Ruhrgebiet geguckt und habe so verschiedene Leute getroffen, die sich gemeldet haben, und dann macht man mal so ein Foto von denen.
Mhm.
Ist nicht so wie heute, wo immer gleich Probeaufnahmen gemacht werden und so, sondern ich bin da hingefahren, habe mit den Leuten gesprochen, und habe ich ein Foto gemacht oder zwei. Und bin dann zurück in die Produktionsfirma zum Karl Ludwig und dann haben wir über diese Leute gesprochen und wen wir dann in die engere Auswahl ziehen, nehmen. Ne?
Kannten die fünf sich denn vorher schon, vor der Doku?
Nee, die kannten sich nicht. Also sag mal zum Teil. Also erstmal, was sehr witzig ist dabei, ist, finde ich noch witzig, ist, also wir haben immer so weiterentwickelt und wer könnte denn Kamera machen und so. Ja, ne? Ja. Und dann sagte Karl Ludwig, hör mal, du kannst eigentlich selbst Kamera machen. Und habe ich gedacht, ach, das ist aber eigentlich eine gute Idee. Ja, cool. Ne? Ja. Und er hatte im Kopf, wenn ich eben selbst Kamera mache, dass das viel persönlicher werden kann. Ne? Mhm. Und ich dachte, ja, na, komm mal, ich kein Problem. Ne? Und dann habe ich die ersten Probeaufnahmen mit denen gemacht und dann sagte er, naja, du musst schon an den Schnitt denken. Ne? Mhm. Also da muss man mal Totalen drehen und Nahaufnahmen und eben überlegen, wie kann man das denn später schneiden.
Ja.
Oh boah, und ich hatte überhaupt null Ahnung. Ne? Und ich dachte, boah, wie soll ich das denn alles schaffen? Und ich, also das war eine echte Herausforderung.
Ja.
Und mit den Mädels, was du eben gefragt hast, das war so. Also ich hatte diese drei Heikes.
Mhm.
Die arbeiteten alle drei bei Karstadt, also die kannten sich, weil die alle drei bei Karstadt arbeiteten und die haben sich auch zu dritt beworben.
Mhm.
Und dann hatte ich die beiden Schwestern, Sabina und, jetzt habe ich mir gefällt mir den anderen, nein, also jeweils die beiden Schwestern und die arbeiten in einem Restaurant. Und die drei und die zwei, die kannten sich nicht. Und interessant ist, das würde heute, glaube ich, keiner mehr machen, dass man drei Protagonistinnen nimmt, die alle Heike heißen. Mhm. Und dann haben wir auch gedacht, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir Heike H, Heike M und Heike S. Ne?
Mhm.
Und eben die beiden Schwestern. Sabina und Susanne.
Ja. Sabina fällt mir jetzt wieder ein, die anderen, ich hätte ja nicht mehr gewusst, dass da drei Heikes dabei waren.
Ja.
Ich weiß eben nur noch so.
Sabina und Susanne, die waren die Hauptfigur. Also, kann man der Haupt, ja, also die waren schon sehr im Vordergrund.
Ja, ja. Also ich fand so nett irgendwie, es ging ja darum, dass sie wirklich alle so ein bisschen stämmiger waren und Sachen versucht haben abzunehmen und auch vorher schon und Diäten und Sport und so weiter. Aber dass es einfach so ehrlich war, dass die dann eben auch mal irgendwie, ich weiß noch, die eine, die mochte so gerne irgendwie Fleisch oder Currywurst oder irgendwie sowas.
Ja,
und dann hatte sie sich da irgendwie mal 500 Gramm abgespeckt irgendwie und dann haute sie sich aber wieder, weil sie es so lecker fand. Und die eine hat doch auch in der Zeit geheiratet, als du sie gefilmt hast, ne? Oder
ja,
wie?
Ja, genau. Also erstmal ist ja ganz wichtig, muss ich noch dazu sagen, ich habe den Mädels dann gesagt, wir würden euch gerne nehmen und das mit euch machen. Und so, dann haben die gesagt, wir müssen dich aber auch mal casten.
Ja.
Ne? Ich bin jetzt nicht dick, ich bin dünn.
Ja.
Und dann haben die gedacht, wie kommt denn jetzt so eine Dünne dazu, jetzt so einen Film über uns Dicke zu machen? Ne?
Ja.
Und ich konnte die beiden aber gut verstehen. Also ich konnte mich da unheimlich gut reindenken in diese ganze Essproblematik.
Mhm.
Und ich habe auch nicht die Einstellung, wer jetzt zu dick ist, das liegt immer alles nur daran, dass man zu viel isst oder irgendwie sich nicht disziplinieren kann und so. Ich mochte die auch, ne?
Ja, die waren total sympathisch, total nett.
Die sind super nett, die Mädels. Und ich habe auch, das haben die, glaube ich, gemerkt, ich habe nie auf die herabgeblickt und habe gedacht, boah, ey, kann das sich nicht mal zusammenreißen? Das ist nicht meine Einstellung.
Mhm. Also das, finde ich, hat man ganz deutlich gemerkt. Das meinte ich ja eben schon. Also nie irgendwie so oberlehrerhaft und nie so klugscheißerisch. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass die einfach auch so, wie soll ich sagen, die haben ja auch sehr viel über sich gelacht. So,
ja,
ne?
Die hatten Humor.
Die hatten richtig, richtig Spaß an der Sache und auch in den schlimmsten Stunden, wenn sie dann wieder gesagt haben, oh, jetzt mache ich und tue ich und es passiert einfach nichts. Trotzdem war es immer, man hat so gemerkt, dass das menschelte irgendwie die ganze Zeit so und das war auch für den Zuschauer total gut zu erkennen.
Ja, ja, und es war auch nie was unter der Gürtellinie.
Nee,
ne?
Nee.
Und ich meine, ich mache das allgemein so, meine Filme mache ich sowieso, würde ich sagen, auch immer irgendwie mit den Leuten. Natürlich bin ich die Regisseurin und ich weiß, was ich will und ich suche auch nachher alles aus. Ne?
Mhm.
Aber wenn wir zum Beispiel drehen, dann sage ich auch immer, sag mir zwischendurch Bescheid, wenn dir das nicht passt oder wenn ich das anders machen soll oder so. Und ich frage auch immer die Leute, ob die selbst Ideen haben, ne, weil die kennen ja ihr Leben viel besser als ich.
Ja.
Die können auch selber sagen, hör mal, Claudia, ich habe jetzt mal die und jene Idee oder soll man nicht mal das und das drehen?
Ja.
Die haben auch Ideen, wo ich dann sage, nee, das interessiert mich jetzt nicht so, aber die haben auch wirklich tolle Ideen.
Ja.
Also das ist eigentlich auch eine Zusammenarbeit.
Und dann
oder zum Beispiel noch ein Beispiel, Heike Hazime oder auch Heike S., die wollten, ich wollte gerne auch mal im Schwimmbad drehen, ich finde es einfach toll, Wasser, Schwimmen und so. Ne?
Mhm.
Und dann haben die gesagt, aber nee, Claudia, nur Einstellung bis hier, also auf keinen Fall das und das darf alles nicht ins Bild und so. Ne?
Mhm.
Und dann habe ich aber eine Einstellung gedreht, die war so schön, so eine totale, wie Heike Hazime einen Körper ins Schwimmbad macht.
Ja.
Ne? Und dann habe ich halt aus dem Schneiderraum angerufen. Ich sage mal, Heike, ich habe da schon auch noch doch noch eine totale gedreht, aber ich finde, du siehst gut aus und es ist ein wenig desavouierend und so. Kann ich das nicht vielleicht doch benutzen? So, ne? Haben wir das gemacht.
Mhm. Und du sagtest eben, du hast dann mit Herrn Rettinger zusammen so ein Konzept geschrieben. Wie kann man sich das vorstellen irgendwie? Also erstmal, die Idee ist ja schon irgendwie bemerkenswert, dass man sagt, irgendwie mach mal was über Abnehmen, aber damit hat man ja noch nichts so. Wie entwickelt sich sowas dann? Dann wird überlegt, so, was können wir zum Thema Abnehmen machen? Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann.
Also wenn du so eine Sendung beschreibst, ist es erstmal wichtig, dass du die Menschen beschreibst, mit denen du das machen willst. Mhm. Ne? Also dass du die charakterisierst, damit die Leute im Sender wissen, also oder die finanzieren das ja, ne? Ja. Mit welchen Leuten wollen wir überhaupt drehen. Also du musst da erstmal richtig gute Beschreibungen der Menschen und auch, dass du die erkennst, sagen wir mal, welche Probleme haben die oder wie unterscheiden die sich. Wenn du jetzt sagst, ich mache also über 5 Frauen, die 1,50 groß sind und alle Lehrerinnen sind und so, da kannst du schon vorstellen, da wird es mal ein bisschen langweilig. Mhm. Ne? Ist zum Beispiel wichtig, dass die verschiedene Berufe haben, einen verschiedenen Charakter, verschiedene Lebenseinstellungen und so. So sucht man sich so Leute zusammen. Ne? Und dann musst du dir überlegen, was filmst du denn mit denen? Du kannst ja jetzt nicht alle machen Null-Diät oder alle machen dies. Da machst du dir dann Gedanken drüber, wie du deine Geschichte erzählen kannst. Und dann hast du eben noch mit dem Heiraten gefragt.
Genau, ja.
Ne, Heike S. hatte halt einen Mann kennengelernt, der sich verliebt hat. Und dann habe ich gesagt, Heike, sorry, der muss mitmachen.
Ja.
Ne? Und das kann ich natürlich schön daher sagen, aber habe ich Glück gehabt, dass er dann auch mitgemacht hat.
Ja.
Und dann kam ja das Allertollste, in der zweiten Staffel wurde sie ja schwanger.
Ach, stimmt, ja.
Und mit einer Schwangeren abnehmen ist ja kontraproduktiv, ja. Ne? Und das finde ich zum Beispiel war ganz toll, dass Karl Ludwig Rettinger als Produzent dann nicht gesagt hat, nee, also hallo, das können wir jetzt mal gar nicht brauchen, wie soll die denn abnehmen? Ne? Wie haben wir eben mit durchgezogen durch Staffel 2? Heike und Eis nahm zu, die anderen nahmen weiter ab. Ne? Das hat aber gut funktioniert. Aber andererseits ist natürlich für mich ein Highlight, also wenn die schwanger wird, dann kann ich ja vielleicht auch die Geburt drehen und so, ne?
Ja, ja, ja. Auch so die Entwicklung. Aber letztendlich hast du ja so beiläufig gesagt, man überlegt sich so eine Geschichte, wie das. Im Grunde ist es ja auch, also hast du da so eine Art Drehbuch geschrieben irgendwie? Oder,
ja, das
oder?
Früher, also ich meine, das ist ja lange her, da musstest du ja jetzt nicht viel machen. Ne? Also heute ist das, würde ich mal sagen, viel schlimmer geworden. Heute musst du richtig ein Drehbuch schreiben irgendwie. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Szene 1, 2, 3. Und wir mussten nur ein Konzept entwickeln. Ja. Und wie ich vorher schon sagte, ist eine Art auf bestimmte Produktionsfirmen zugegangen, zu denen die schon Vertrauen hatten. Mhm. Ne? Da wussten die, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, da kommt bestimmt was bei raus. Ne? Da hattest du nur ein Konzept, nur, aber auch da musst du drüber nachdenken. Und dann ist es ja immer dokumentarisch, verstehst du, Papier ist ja sehr geduldig.
Ja, klar.
Du kannst denen ein Konzept schreiben, bis der Arzt kommt, aber dann passiert vielleicht was ganz anderes. In so ein Konzept kannst du nie reinschreiben, Heike verliebt sich, heiratet und kriegt ein Kind.
Klar, klar.
Dann lachen die sich tot, wo willst du das schon her wissen? Und stell dir mal vor, sie macht's nicht.
Mhm. Ja, ja.
Dann, ne? Das ist eben die Kunst beim Dokumentarfilm, dass du eine Idee hast, was du machen möchtest und mit dieser Idee gehst du dann in die Wirklichkeit und guckst mal, was ist eigentlich los. Mhm. Möglicherweise hast du genau überlegt, was du heute Nachmittag drehen willst. Und dann ist aber leider Protagonistin 2 krank, Protagonistin 3 hat keinen Bock mehr und 4 will jetzt doch nicht ins Fitnessstudio. Mhm. Da stehst du aber dann da mit deinem Team und dann überlegst du halt, was mache ich denn jetzt, was auch zu meiner Sendung passt. Ne?
Ich finde das nämlich total spannend, weil ich habe hier auch schon mal gesessen mit Ruth Ralfs. Die schreibt, hat Kinderbücher geschrieben und jetzt spoilere ich so ein bisschen, sie ist gerade dabei, ein Krimi zu schreiben für Erwachsene. So, ne? Und da habe ich sie auch gefragt, ob sie eher so eine plottende Schriftstellerin ist oder eher so eine, die dann die Geschichte erfindet beim Schreiben. So. Mhm. Und die sagte eben auch, es ist so ein Zwischending. Es ist so ein Zwischending, weil du weißt nie auch beim Schreiben, wenn du dir noch so gut überlegt hast, der Charakter macht jetzt das und das, manchmal macht er eben auch was anderes und du hast ihn nicht mehr so unter Kontrolle oder er entwickelt so ein Eigenleben irgendwie und dann musst du darauf reagieren und das ist ja hier auch so ähnlich. Die Idee ist da und dann guckt man mal so ein bisschen, was passiert und notfalls hat man eben noch so 1-2 Pfeile im Köcher, die man losschießen kann, um die Geschichte so in Gang zu halten. Ne?
Ja, und wichtig ist eben, dass auch deine Beziehung zu den Protagonistinnen stimmt, ne? Dass die Leute sich gut fühlen beim Drehen, ne? Also das, ja, Das ist ganz wichtig, dass du die magst und dass die merken, dass du sie magst. Und Abnehmen, Essen habe ich ja lange, das waren 10 Folgen, da habe ich lange, lange gedreht. Und das war dann nachher so, dass wir uns immer freuten, wenn wir uns getroffen haben. Und naja, okay, wir müssen jetzt auch filmen, ja gut. Ne? Also das war dann gar nicht mehr so. Also für mich war es schon noch Arbeit, aber auch sehr irgendwie privat schön.
Ja, aber das hast du das auch schon mal anders erlebt, dass irgendwie dann ein Regisseur nicht so ein inniges Verhältnis zu sein, ist wahrscheinlich dann weniger bei Dokus, eher dann bei Schauspielern oder Darstellern so, ne, dass man da...
Ich glaube, das ist immer die persönliche Chemie und für wen und was du arbeitest. Ne? Also ich glaube, das kann schon immer mal passieren, wenn einer sagt, du musst jetzt irgendwie hier unbedingt aber mit der Person auch noch drehen und dann findest du denjenigen vielleicht doof, aber trotzdem finde ich, als Dokumentarfilmerin kannst du ja sehr, sehr dankbar sein, dass du überhaupt die Leute filmen darfst.
Klar.
Ne? Also, dass die dich sie in ihr Leben lassen. Ne? Also da muss man schon respektvoll, freundlich mit denen umgehen.
Mhm. Ne? Hast du immer schon Dokumentarfilme gemacht?
Vorher habe ich Experimentalfilme gemacht, aber auch immer gerne mit dokumentarischem Material. Das interessiert mich.
Was sind denn Experimentalfilme?
Ja, ich habe zum Beispiel mal... Ich habe einen Dokumentarfilm gemacht mit einer Kollegin, der hieß Der Zug aus Leipzig. Den haben wir, ich glaube, 1987 gedreht. Und der ging über die Menschen aus der DDR. Wenn die älter sind, dann dürfen die ja mal in den Westen reisen und Verwandte treffen, ne? Deutschland noch geteilt war. Und wir haben dann ab Büchen, die erste Station im Westen, mit denen gedreht. Und dann im Zug gesagt, wo kommst du her, wo fährst du hin und wen hast du da getroffen und dann diese Begrüßung gefilmt.
Und ihr kanntet die vorher nicht?
Nee. Wie auch? Ne? Deutschland war ja geteilt. Nee, wir sind in den Zug. Ich hab nur den Ton aufgenommen. Und dann habe ich den Film später auch geschnitten. Und jetzt kommt es zum Experimentalfilm. Da war ja noch nichts mit digital. Ne? Und dann war ich noch Studentin an der Hochschule. Und wir hatten keine Klappe. Also sagen wir, die Hochschule hatte eine Klappe. Ne? Du kennst ja diese Klappen, mit denen man dreht. Und aber an diese Klappe zu kommen, war für uns Studentinnen sehr schwierig. Und dann haben wir uns so Zettel zu Hause geschrieben. Ne? 5-1, 5-2, 5-3. Und immer, wenn wir neue Szene gedreht haben, habe ich die ins Bild gehalten. Und Astrid, meine Kollegin, hat das gefilmt. Und dann habe ich später diese Klappen da am Schneidetisch hängen sehen. Da habe ich gedacht, da könnte man doch mal was draus machen. Und dann habe ich die irgendwie zusammengeklebt und rumgefummelt und draufgekratzt und sowas alles. Und das war dann so ein 1-Minuten-Experimentalfilm.
Also das ist ja dann schon...
Was ganz anderes.
Richtig Kunst, muss man ja dann sagen.
Das war so künstlerisch. Ja, sowas habe ich vorher gerne gemacht. Ne?
Und ich weiß es, trotzdem frage ich, aber du hast diese Experimentalfilme ja auch gezeigt auf Festivals.
Ja, den ich jetzt gerade gezeigt habe, den hatte ich dann genannt das Nummern Girl, ne? Weil ich dann immer mit diesem Ding da im Bild stehe, mit diesem Schild.
Ja.
Und der lief auch in Oberhausen auf dem Festival, der ist sogar vor ein paar Jahren in irgendeinem Museum mal gezeigt worden. Ja.
Okay. Und solche Sachen hast du ja ein paar gemacht, ne?
Ja, habe ich einige gemacht. Und Karl Ludwig, ich habe damals mit anderen Frauen zusammen ein Kultur- und Medienzentrum für Frauen in Hamburg betrieben.
Mhm.
Also wir waren eine Gruppe von Frauen, die dieses Medienzentrum gegründet haben.
Bildwechsel, ne?
Bildwechsel, hieß das. Ja. Und Karl Ludwig Rettinger, von dem ich eben schon gesprochen habe, der kam da irgendwann mal an, weil er von uns gehört hatte. Der arbeitete damals beim ZDF, ne? Und wollte mal gucken, was wir so machen. Und dann hat er einen Film von mir gesehen, den ich damals gemacht hatte, der hieß Fortunella. Da ging so ein bisschen über mich und mein Lebensgefühl, war so ein Kurzfilm. Und der hat ihm gut gefallen und dann hat er mich gefragt, ob ich einen Film mache fürs kleine Fernsehspiel. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. So haben wir uns damals kennengelernt. Deswegen war dann irgendwann Abnehmen in Essen. So läuft das, ne? Das
wenn man sich kennt und dann irgendwie kriegt man nochmal einen Kontakt. Netzwerk ist eben auch wichtig.
Ja,
war für dich denn immer klar, dass du Filme machen willst? Oder bist du da zielgerichtet drauf los? Oder war es eher so?
Nee, nach dem Abitur wusste ich gar nicht, was ich machen sollte. Da wurde erstmal ein bisschen gereist. Und dann habe ich Chinesisch und Geschichte studiert. Weil mir nichts anderes eingefallen ist, weil sie gesagt haben, oh, das ist jetzt mal zukunftsweisend. Ist gut, wenn du Chinesisch kannst und so. Und dann, weiß ich nicht warum, ich hatte dann irgendwann ein Fotoapparat. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren. Und dann war ich in so einer Videogruppe und dann habe ich gemerkt, das ist mein Ding. Und dann habe ich das Studium abgebrochen und habe mich dann in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste beworben und eben dieses Projekt gemacht. Und ab da habe ich dann Filme gemacht und nicht mehr aufgehört.
Immer weiter, immer weiter.
Mhm.
Ja, was wir eben ja so ein bisschen vergessen haben, du hast ja auch für Abnehmen in Essen einen Grimme-Preis gekriegt.
Ne? Ja, schön, ne?
Ich bin ganz stolz, der erste Grimme-Preisträger, mit dem ich hier am Tisch sitze. Ja. So, das, glaube ich, ist damals ja auch noch eine ganz andere, hatte ja eine ganz andere Werthaltigkeit als vielleicht jetzt so. Es ist eher immer noch toll, dass die Leute sagen, ja, ich habe einen Grimme-Preis gewonnen, aber wenn ich jetzt mal so gucke, so die letzten Jahre, ist es ja, ich will nicht sagen inflationär, aber es kriegen schon relativ viele Leute für, wie soll ich sagen, man könnte manchmal denken, nicht unbedingt für so kreative, innovative Sachen einen Grimme-Preis, so, und manche kriegen den auch immer. So, ne, jedes Jahr wieder, aber damals, ich glaube 2000 hast du den gekriegt oder 2001 oder so, ne? Das waren ja dann noch andere Zeiten, einmal technisch natürlich, aber auch vom Umfang von dem, was so angeboten wurde. Also,
ja, wobei ich beobachte das nicht genau, ne? Also, aber mein Eindruck ist schon, dass der Grimme-Preis in der Branche immer noch eine sehr große Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass immer noch herausragende Produktionen einen bekommen. Und Karl Ludwig Rettinger und ich, wir haben beide einen bekommen für die Serie. Ne?
Okay. Also beim Grimme-Preis ist es nämlich jetzt gerade so, dass da auch die Mittel gekürzt werden und dass die jetzt auch so ein bisschen das Preisprogramm so ein bisschen eindampfen und vielleicht wieder dazu kommen, dass sie tatsächlich gucken, was ist denn jetzt tatsächlich auszeichnungswürdig so, ne? Und davor war es schon so, dass das manche Produktionen im Grunde, wenn die was gemacht haben, haben die den immer gekriegt, weil das eben bekannte Leute waren, war zumindest mein Eindruck und, ja. Und jetzt kann es vielleicht so, wie auch immer, letztendlich gibt es nicht so viele, die Grimme-Preisträger.
Ja, das war schon schön. Das war ja auch das Erste, was ich überhaupt fürs Fernsehen gemacht habe.
Ach so.
Ich hatte vorher noch nie was fürs Fernsehen gemacht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Fernsehen und wie man das macht und so. Ich hatte ja diese Experimentalfilme gemacht.
Genau. Und war das denn großartig anders da? Also wie musstest du dich da nochmal irgendwie einfuchsen?
Ich hatte noch nie so ein langes Projekt gemacht, aber dadurch, dass ich eben Karl Ludwig Rettinger an meiner Seite hatte, also wir haben das ja zusammen gemacht, wusste der ja Bescheid. Ich musste ja in Anführungszeichen nur drehen.
Ja, nur drehen, aber ja, ohne die Bilder.
Ja, deswegen sage ich Anführungszeichen. Ja. Und wir haben uns beide sehr gefreut über den Grimme-Preis.
Ich
wollte noch sagen, der Unterschied auch zu den Fußbräuchs ist, die Fußbräuche waren ja wirklich toll, aber da war es zum Beispiel so, dass eine ganze Folge ging jetzt darüber, wie die ihre Wohnung renovieren. Und das war, so eine Wohnungsrenovierung ist bei mir eine Szene von 3 Minuten. Also ich musste viel mehr... ich will das jetzt nicht gegeneinander, aber es ist einfach ein unterschiedliches Konzept. Ne? Also wir hatten eben ganz viele Sachen, die in einer Folge vorkamen. Ne?
Ja, und da auch vielleicht ein bisschen anders im Konzept. Meine Cousine erzählte mir, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das erinnere ich eben noch so, dass die Fußbräuche dann eben von sich aus gesagt haben, pass auf, wir wollen die Wohnung renovieren, habt ihr nicht Lust zu kommen?
Ach so.
So, ne? Und dann sind die gekommen. Klar gab es da auch so bestimmte Sachen. Sagt mal Bescheid, wenn ihr in Urlaub fahrt. Sagt mal Bescheid, wenn was weiß ich, Frank aus dem Fitnessstudio kommt oder irgendwie sowas. Aber die haben von sich aus eben auch Dinge so angesagt. Und meine Cousine sagte, schön, dass du das sagst mit der Wohnungsrenovierung. Das war ja dann irgendwie, die dauerten immer so eine halbe Stunde, die Folgen ungefähr, ne? So. Sie sagte, wenn du die Wohnung, das sind 50 Quadratmeter. Also normalerweise ist das irgendwie einmal Farbe an die Wand geschmissen und fertig. So, aber da haben die dann so einen ganzen Tag gemacht. Ich meine, die waren ja auch sehr unterhaltsam, weil sie ja auch alles diskutiert haben und, und auch sehr.
Ein ganz
sehr,
anderes Konzept.
Ja, ja.
Also wir hatten ja 5 Frauen, über die wir 5 verschiedene Geschichten erzählt haben und die musste ich dann auch zusammen montieren. Sowieso, die meisten Dokumentarfilme entstehen im Grunde im Schneideraum. Das ist das Hauptding. Klar, du musst natürlich vernünftiges Material haben, ne? Aber da entsteht der Film.
Und wie war das bei dir, als du so gefilmt hast? Hast du denn da auch selber so für dich neue Dinge erkannt, die du filmst, um sie dann zusammenzusetzen? Oder hast du erstmal alles so gefilmt und dann hinterher im Schneideraum geguckt, was zusammenpasst? Oder hattest du schon beim Filmen so eine Idee, wie so eine Szene oder so eine Szenenfolge aussehen kann?
Ja, nee. Also ich fahre einfach dahin und dann filme ich das, was da passiert.
Ne? Und dann guckst du hinterher.
Du musst ja aber natürlich dich echt konzentrieren in dem Moment selbst. Ne? Du musst wirklich ganz dabei sein und aufpassen, was da los ist. Ne? Also zum Beispiel, ich habe natürlich eine gewisse Distanz im Kopf, wenn die Mädels über irgendwas reden. Und das ist aber manches ist unausgesprochen oder man kapiert es gar nicht, dann frage ich natürlich nach.
Ja.
dann sage ich, hör mal, was meinst du denn? Ne? Mhm. Und wenn die mich dann anguckt, dann sage ich ja, nee, nicht mich angucken, erzähl's ihr. Was? Ja. Da denke ich schon an den Schnitt, weil die sollen ja nicht in die Kamera gucken, sondern die sollen sich zusammen unterhalten. Oder wenn ich das Gefühl habe, das kapiert man ja gar nicht, was die sagen, dann sage ich so, das versteht kein Mensch. Mhm. Oder ich frage dann normal nach. Ne? Wobei, da musst du dich auch zurückhalten, wenn du das zu viel machst, dann störst du ja das Leben, wie es ist.
Dann ist es nicht mehr authentisch, dann machen sie das, was du willst und nicht das, was sie eigentlich wollen.
Dann gucken die immer wieder zu dir hin. Also du musst die Leute komplett in Ruhe lassen, ebenso, weißt du, wie dieses Konzept, was man früher mal eine Zeit lang hatte, Fly on the Wall, ne? Dass du eben einfach nur dabei bist. Mhm. Das finde ich auch am tollsten. Trotzdem denke ich auch an den Schneiderraum in dem Moment. Und dann fällt mir auf, hier, darüber haben sie jetzt gar nicht gesprochen, dann versteht man das ja gar nicht. Ne? Oder ich denke, wenn ich selber auch noch filme, denke ich, oh Gott, hast du vollkommen vergessen, in der Naheinstellung zu drehen. Ne? Dass ich dann nachher sage, da habe ich eben einen Fehler gemacht, könntest du dich da nochmal hinsetzen und nochmal dahin gucken. Aber ich versuche dich schon in Ruhe zu lassen. Weil sonst sind die Leute nicht mehr sie selbst. Und dann ist ja der ganze Charme von der Person weg.
Das stimmt. Das stimmt. Aber du hast dann ja auch so ähnliche Sachen, was heißt so ähnliche Sachen, aber schon so Doku-Soap-Geschichten noch ein paar mehr gemacht, ne? Also du hast ja einmal...
Ja, wir haben erst Abnehmen in Essen, dann haben wir noch mehrere andere Serien gemacht. Ja. Einmal hieß eine Samba für Singles.
Genau. Das war auch lustig.
Hast du die auch gesehen?
Habe ich nicht gesehen. Ich habe das nur gelesen. Aber das hätte ich, muss ich mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie kriege. Oder das ist auch eine nette Idee. Ne?
Eine von denen, die kommt nächste Woche. Ich bin nächste Woche ja wegen des anderen Films, wo wir nachher noch sprechen.
Ja.
Habe ich eine Premiere in Köln. Dann kommt eine aus der Serie Samba für Singles auch dann dahin.
Okay.
Ne, zu der habe ich noch Kontakt.
Ja.
Und dann haben wir gemacht Delfintherapie, das war auch toll. Mhm. Da war ich in Spanien und habe dann Delfintherapie gefilmt.
Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, Samba für Singles, das ist ja so eine Geschichte, wo du Menschen begleitet hast, die Tanzkurse machen, um einen Partner zu finden.
Ja, die waren eben dann Singles, ne? Und dann machen die einerseits diesen Tanzkurs, weil man denkt, vielleicht lerne ich im Tanzkurs ja jemanden kennen. Und dann haben wir aber im Verlauf des Drehs festgestellt, oh nee, da wird wohl nichts draus. Ne? Und dann habe ich die noch begleitet, was sie sonst noch so machen. Mhm. Da habe ich auch schon mal gesagt, hör mal, hättest du nicht mal Lust, dies zu machen oder jenes zu machen, eine von denen. Mhm. Ne? Dass die eben auch mal was machen, was sie vielleicht nicht gemacht hätten, weil ich ihnen das vorschlage. Dann kann sie natürlich sagen, nee, mache ich nicht, dann nicht. Aber die Leute haben, wenn man sich auch gut versteht, dann haben die auch Lust, dass man was macht, weil ich sie dann auch dabei begleite. Ne?
Ja, wenn sie auch die Scheu vor der Kamera verlieren und einfach dann auch so sehen, Mensch, das macht Laune.
Ich filme immer mit so einer kleinen Kamera. Ich habe da nicht so ein Monster gedönst. Nee, ich habe eine kleine Kamera, kein zusätzliches Licht.
Okay.
Dann geht das. Habe ich bei Abnehmen in Essen auch schon so gemacht.
Okay, aber sieht top professionell aus, als wenn es wirklich
voll... Ich sag nur Postproduktion.
Ja,
okay. Nee, ist ein Witz. Nee. Du musst schon irgendwie einigermaßen vernünftig filmen. Ne? Und dann nachher ist noch die Postproduktion, da kannst du auch noch mal ein bisschen polieren, die Bilder.
Ja, okay, aber dann sagtest du Delfinkinder.
Ja, genau.
Auch eine ganz andere Art von Doku, ne?
Ja, da hat auch wieder der Herr Rettinger so einen Artikel darüber in der Zeitung gelesen. Sagt er mal, Claudia, interessiert dich das nicht vielleicht auch, ne? Fand ich auch ein super Thema. Und dann haben wir da angefangen zu recherchieren und dann eben diese Serie bei einem Delfintherapeuten, der seriös war, mit dem haben wir das in Spanien gedreht.
Und die Produktionen waren ja dann meistens so für die öffentlich-rechtlichen WDR
WDR Arte. Da haben wir eine Zeit lang immer für WDR Arte diese Serien gemacht.
Ja. So, jetzt springen wir mal so ein bisschen. Du hast dazwischen ja noch total viele andere Sachen gemacht, aber es ist dann ja auch so gewesen, wenn man so auf deine letzten Produktionen geht, da ist ja das Thema Frau in allen möglichen Arten spielt ja eine große Rolle. So.
Abnehmen in Essen auch schon.
Abnehmen in Essen auch schon, genau, 5 Frauen, aber genau, das Thema Frauen zieht sich wahrscheinlich bei dir durch dein ganzes Leben irgendwie. Mhm. Aber so die letzten Sachen, da beleuchtest du ja auch so dieses Frauenthema nochmal so ein bisschen von der anderen Seite, ne? So und guckst ja auch, wie werden Frauen in der Gesellschaft gesehen? Was haben sie für einen Platz in der Gesellschaft? Was ist vielleicht auch etwas, wo Frauen sich so ein Stück weit frei machen müssen. Also so im weitesten Sinne, Feminismus ist ja auch dann so ein Thema für dich gewesen. Ne? Was bedeutet für dich Feminismus? Ist ja immer so ein großes Wort, so was ja auch manchmal inflationär verwendet wird. Was bedeutet es für dich?
Also erstmal so, damals unser Projekt Bildwechsel war ja auch schon ein feministisches Projekt. Ich war auch schon vor Bildwechsel Feministin. Mhm. Also das erste Buch, was ich gelesen habe, war bei Initialzündung, war Simone de Beauvoir. Mhm. Das andere Geschlecht und andere Bücher von der. Mhm. Das hat mich beeinflusst. Also die Stellung der Frau in der Gesellschaft und auch die Befreiung der Frau war für mich immer ganz ein sehr wichtiges Thema gewesen. Und habe ich dann auch, ja, das war mein Leben lang für mich ein wichtiges Thema. Mhm. Und das ist für mich der Feminismus, die Befreiung der Frau. Mhm. Und sich dafür einzusetzen oder ein aufmerksam drauf zu sein, hinzuschauen. Und sich, ja.
Mhm. Finde ich, also meine Mama ist auch kurz vor 80, so, ne, und wenn ich mit der so dann drüber spreche, wie ihre Jugend war und dann auch so, das kann man mit der heutigen Zeit ja, oder mit aus der Sicht der heutigen Zeit, kann man bestimmte Sachen ja gar nicht so richtig verstehen, wie das damals war, so, ne, und das ist für mich eben auch ein ganz, ganz großer Schritt, den Feminismus gemacht hat, dass sich eben in den letzten 30 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, 30, 40 Jahren, ja, schon, dass das Frauenbild nicht nur von uns Männern auf die Frauen so, das natürlich auch, aber auch von den Frauen auf sich selbst ja total gewandelt hat und entwickelt hat und so. Also wenn man jetzt tatsächlich mal von Gleichstellung redet, es gibt immer noch zu viele Bereiche, wo Männer und Frauen nicht gleich behandelt werden. Das ist einfach so. Ich glaube, da wer was anderes behauptet, erzählt auch Quatsch. Aber in vielen Bereichen ist es so, dass es zumindest irgendwie eine Sensibilität dafür gibt, dass Leute hinschauen und dass sich auch teilweise schon Sachen entwickelt haben. So. Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch so Frauen auch wie dir geschuldet, die einfach dann nicht sagen, ich finde mich jetzt damit ab, wie es ist, sondern ich suche mal Mittel und Wege, darauf hinzuweisen. So. Und das hat ja wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du den Film gemacht hast, der jetzt dein neuestes Projekt ist oder der Film, den du jetzt zuletzt gemacht hast. Da hast du eine ja, Feministin der ersten Stunde, würde ich schon so sagen, ne? Begleitet und hast über die eine Porträt-Doku oder wie würde man das nennen?
Ja, biografischen Dokumentarfilm habe ich über sie gemacht.
Genau, und der ist auch ein bisschen länger.
Ja, ne? Das ist ein normaler Kinofilm.
Kinofilm, ja. Vielleicht erzählst du kurz, kein Problem, vielleicht erzählst du kurz, wen es geht und was das für eine Person ist, für die sie vielleicht nicht so auf der Pfanne haben.
Ja, es geht um Helke Sander. Mhm. Die ist heute 87 und Helke Sander hat die zweite deutsche Frauenbewegung initiiert. Also sie war für die Frauenbewegung in Deutschland eine sehr, sehr wichtige Person. Und zwar hat sie 1968 während der Studentenbewegung beim Sozialistischen Deutschen Studentenbund eine Rede gehalten, die ich jetzt kurz zusammenfasse unter dem Begriff, wo sie gesagt hat, das Private ist politisch. Mhm. Also die Befreiung der Gesellschaft beginnt bei der Befreiung der Frau. Es reicht nicht, wenn man gegen den Vietnamkrieg einsetzt und für solche Sachen auf die Straße geht, sondern das, was ganz wichtig ist, dass sich in den privaten Beziehungen und zu Hause was verändert und nämlich wer passt auf die Kinder auf. Mhm. Weil die Studentinnen, die in der Studentenbewegung waren, die konnten überwiegend eben nicht mit demonstrieren und nicht zu irgendwelchen Sit-ins gehen oder zu Veranstaltungen, weil die eben auf die Kinder aufpassen mussten. Mhm. Und dann hat sie da eine ganz lange Gerede gehalten und hat gesagt, darum geht's, Leute, da muss sich was verändern. Und dann wollten aber die Jungs im SDS da jetzt, haben sie erstmal Mittagspause gemacht, mhm, und nach der Mittagspause haben sie gedacht, hat sich jetzt erledigt, die hat jetzt was erzählt, Ende, ne? Und dann ist eine aufgestanden, hat gesagt, hör mal Leute, da müssen wir weiter drüber reden, was sie da eben gesagt hat, das ist richtig wichtig, ne? Mhm. Und dann wollten die nicht und dann hat sie mit Tomaten geschmissen und dann hat sie berühmte Jungs aus dem SDS mit Tomaten beworfen, mhm, und dann ist die ganze Sache irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Und dann haben sich abends die ersten Frauengruppen in der BRD gegründet. Mhm. Und diese Rede, die sie damals gehalten hat, die hieß, deswegen nennt man die heute Tomatenrede. Mhm. Und das war die Initialzündung zur Frauenbewegung. Das ist Helke Sander. Gleichzeitig ist sie eine sehr bekannte Filmregisseurin. Also sie hat wirklich tolle feministische Filme gemacht. und gehört zum Kanon der deutschen Filmgeschichte. Mhm. Und über sie habe ich einen Film gemacht.
Mhm. Und Bücher hat sie ja auch noch geschrieben, nebenbei mal so.
Ja, ja. Und Artikel, ach ja, und auch wichtig, hat sie die erste europäische Filmzeitschrift herausgegeben, also die hieß Frauen und Film, die erste feministische europäische Filmzeitschrift, Frauen und Film. Mhm. Die gibt es heute noch. Und die hat sie herausgegeben, also und erfunden.
Und wie bist du auf sie gekommen? Wie ist dir die Idee gekommen?
Ja, sie war meine Professorin an der Hochschule für Bildende Künste.
Ah, okay.
Deswegen kannte ich sie. Und ich habe dann auch bei ihren Filmen mitgearbeitet.
Ja.
Ich fand die ganz toll, also weil ich auch Frauen im Film immer gelesen habe, ne? Und da standen eben so tolle Sachen drin. Auch ihre Filme fand ich gut. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Dann habe ich sie nach vielen Jahren wieder getroffen in Köln, als ein Film von ihr gezeigt wurde. Und dann bin ich nach Hause gegangen und am anderen Morgen bin ich aufgewacht und dachte, man müsste doch mal einen Film über die machen. Mhm. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht einen Film über sie machen könnte. Und dann hat sie gesagt, ja, finde sie gut. Das war's.
Ja, toll. Und wie lange hast du sie dann begleitet? Wie lange haben die Dreharbeiten gedauert?
Ja, die waren gar nicht so lang. Ich habe im Herbst 2020 angefangen zu drehen. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich ungefähr ein Jahr gedreht. Aber immer mal so ein bisschen und so. Ja. Ne? Aber dann hat es lange gedauert, bis der Film dann fertig war. Also, aber das Schwierigste war eigentlich die Finanzierung. Mhm. Die Idee hatte ich 2016.
Okay.
Und 2020 konnte ich anfangen. Ende 2020 konnte ich anfangen zu drehen. Dann hatte ich erst das Geld.
Okay.
Ja.
Wie besorgt man sich das Geld? Mal ganz blöd gefragt.
Also das Erste ist, war ich natürlich bei Karl Ludwig Retting. Da sag ich, ich will einen Film über Helke machen. Fand er eine super Idee. Ja. Wollte er auch. Und dann haben wir versucht, beim Fernsehen Geld aufzutreiben. Also bei den üblichen Verdächtigen, wo man da so hingeht. Mhm. Auch bei Arte und
Filmförderung so. Filmförderung und dieser ganze Kram.
Nee, nur Fernsehen. Wir haben gedacht, das können wir doch beim Fernsehen vorschlagen. Mhm. Es war damals auch 50 Jahre Studentenbewegung 2018. Mhm. Da passte doch eigentlich da perfekt rein, weil sie ja bei der Studentenbewegung diese Rede gehalten hatte. Mhm. Aber die wollten es alle nicht machen. Und dann hat er gesagt, jetzt diesen Ritt durch die Institutionen mit Filmförderung und so, das kann ich mit dir nicht machen. Mhm. Das war für ihn nicht möglich. Und dann habe ich erst mit einer anderen Produzentin das versucht und dann habe ich das dann später allein, mit der habe ich Stoffentwicklungsförderung beantragt. Mhm. Und das bedeutet, dass ich, die haben wir auch bekommen und dann konnte ich mal in Ruhe recherchieren. Also bei so einem Thema musst du schon lange recherchieren. Mhm. Du musst die ganzen Filme angucken, die sie gemacht hat. Alles lesen, was sie geschrieben hat. Mhm. In irgendwelche Archive fahren. Und also das war schon sehr aufwendig. Und dann habe ich das alleine weitergemacht und habe es dann irgendwie geschafft, Filmförderung zu bekommen. Mhm. Das ist aber ein Low-Budget-Filmprojekt. War jetzt nicht so viel.
Mhm. Nichtsdestotrotz, Low Budget sieht man vielen Filmen ja auch nicht an, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also ich bin filminteressiert, bin aber jetzt kein Cineast und kann dir auch jetzt nicht irgendwie die Hintergründe von vielen Filmen sagen, aber ich merke eben, dass ich manchmal auch so kleben bleibe, auch wenn jetzt nicht alles High-End und 4K und so weiter ist, wenn die Geschichte gut ist. So, dann macht das einfach Spaß, da dran zu bleiben. So, ne?
Ja,
und dann ist es auch nicht wichtig. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass mich auch immer so ein bisschen dann abschreckt, wenn irgendwie so die Schnitte zu doll sind und wenn irgendwie alles zu experimentell ist, so, dann verliere ich so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Das muss schon irgendwie so von der Geschichte getragen werden, dass man so sieht, das eine baut aufs andere auf und dann ist mir relativ egal, ob da jetzt eine Szene top ausgeleuchtet ist oder nicht oder ob es, ich sage jetzt mal ganz blöd, ein bisschen verwackelt ist oder nicht. Das ist dann nicht schlimm. Meistens ist es ja so, dass das ja auch Stilmittel ist irgendwie in bestimmten Bereichen.
Ja, also ich würde, also ich finde auch, es muss schon irgendwie vernünftig gefilmt sein, ne? Aber vernünftig, ne?
Ja.
Und was ganz wichtig ist, ist, dass der Ton gut ist. Mhm. Also du kannst die schönsten Bilder machen, wenn der Ton nicht stimmt, dann ist es ganz schlecht, ne? Also du brauchst immer, das ist ganz wichtig beim Dokumentarfilm, guter Ton. Oder du musst ihn verstehen können.
Ja.
Also sag mal, wenn ein Bild jetzt ein bisschen verwackelt ist oder vielleicht auch ein bisschen unscharf, da kommst du noch mit klar. Mhm. Aber wenn du es nicht mehr richtig hören kannst, dann ist vorbei.
Mhm.
Dann müsstest du dann Untertitel machen, ne?
Ja. Apropos Ton, hast du Zone of Interest schon gesehen, der jetzt gerade?
Ja, weil will ich natürlich gucken.
Mhm. Da, glaube ich, merkt man auch nochmal, was Ton auslösen kann, so, ne? So wie ich mir das vorstelle. Das ist ja dieser Film über das Ehepaar Höst, die ihr Haus gebaut haben, direkt angrenzend an ein Konzentrationslager und man sieht die ganze Zeit wohl, wie die wohnen und wie schön der Garten ist und Kinder im Swimmingpool und dann hört man das so. Ne?
Ja, ja.
Und das ist dann, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja. Ja, okay. Jetzt
aber weißt du, bei Low Budget, Low Budget bedeutet, du verdienst nicht so viel.
Ach so.
Das musst du nicht sehen.
Okay, aber warten wir mal ab, was jetzt noch dabei rauskommt, ne? Weil der Film läuft ja am 13., glaube ich, ne?
Am 13. in Rendsburg.
In Rendsburg im Rahmen der Frauenfilmwochen. So. Und die Frauenfilmwochen hast du ja auch als Tausendsasser und Hans Dämpfin in allen Gassen ja mit initiiert. Ne? Beziehungsweise gibt es die ja schon 30 Jahre oder so, ne? Und dann Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dass das jetzt wiederbelebt wurde, ist ja auch maßgeblich so ein bisschen auch mit auf deinem Nacken gewachsen, oder?
Ja, wobei die beiden haben, die das schon machten, haben mich gefragt, ob ich mitmache. Ne? Also Britta Bahnsteiner ist ja meine Verleiherin.
Ja.
Die kenne ich hier aus einem Kirchenchor, wo wir zusammen singen.
Ja,
ne?
Schön.
Und sind vom Kino und die haben mich eben gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und habe ich gedacht, das ist eine tolle Sache. Ne?
Ja. Und die vom Kino, die Nicole Clausen, die hat das ja schon davor auch gemacht so. Ne? Aber ich glaube, die ist auch ganz dankbar, dass sie jetzt nicht alleine da steht. Aber sondern
das ist immer schöner, wenn du was zusammen machst. Ne? Also Nicole Clausen hat das ja vorher auch mit der Gleichstellungsstelle in Rendsburg gemacht.
In Rendsburg gemacht, ne? Ja.
Das ist jetzt aber nicht mehr so, da hat sich irgendwas geändert und Britta und Nicole kennen sich schon sehr gut, weil Britta Verleiherin ist und Nicole macht das Kino und dann haben die beiden gefragt, ob ich da nicht mitmachen will. Ne? Jetzt sind wir ein Trio.
Jetzt seid ihr ein Trio und macht aber vier Filme. Ne?
Ja, wir zeigen vier Filme.
Vier Filme. Frauenfilmwochen beginnt am 13. März, ist richtig? Ne?
Richtig.
Und dann jeden Mittwoch, oder?
Richtig. Jeden Mittwoch, vier Wochen lang.
Ja.
Da zeigen wir vier verschiedene Filme, die auch wirklich sehr unterschiedlich sind, weil wir wollten ein unterschiedliches, kurzweiliges Programm bieten, wo alle sich wiederfinden können. Ne? Nicht immer, dass man jetzt sagen würde, ja, wir machen nur Spielfilme oder nur Dokumentarfilme oder nur dieses Thema oder nur jenes Thema, sondern haben wir vier verschiedene. Und mein Film, der heißt ja Aufräumen.
Stimmt, warum, damit heißt, der warum heißt der Aufräumen?
Weil sie räumt die ganze Zeit auf.
Ehrlich?
Ja, ja, also Helke, mir ist das aufgefallen, dass sie beim Aufräumen ist, schon vorher, als ich das Treatment geschrieben habe, bei der Finanzierungsphase und so. Und dann dachte ich mir, das ist auch eigentlich ein schöner durchgehender Faden für so einen Film. Man muss ja immer irgendwas haben, was auch durch so einen Film durchzieht, wo dachte ich mir, das könnte ein Thema sein. Und dann habe ich sie halt beim Aufräumen gefilmt, wobei die Finanzierung ja so ewig dauerte. Und ich dachte immer, boah, die ist bestimmt bald fertig. Und dann hat sie nichts mehr aufzuräumen, wenn ich endlich drehen darf. Ne? Aber es war dann noch was da. Und dann hatte sie selber vorgeschlagen, dass der Film so heißen könnte.
Okay.
Also ich habe mich da erst gewehrt, weil ich gesagt habe, oh nee, das können wir ja nicht bringen. Den will sich doch keiner angucken. Wer räumt schon gerne auf? Mhm. Und wenn der Film Aufräumen heißt, dann wollen wir doch da nicht reingehen. Mhm. Aber sie hat immer gesagt, sie hat immer wieder gesagt, nee, Claudia, ist ein guter Titel und so. Und dann hin und her.
Soll ich dir was sagen? Das ist auch ein guter Titel, weil mit diesem naheliegenden, mit dieser naheliegenden Antwort, die räumt einfach auf während des Films, damit hätte ich gar nicht gerechnet.
So,
weil ich hätte jetzt gedacht, so die räumt auf mit, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter vielleicht, räumt mit ihrem Leben auf. Die räumt auf und stellt nochmal Dinge gerade oder zieht nochmal Dinge gerade oder stellt nochmal Dinge klar, die sie in ihrem Leben gemacht hat. So. Aufräumen ist ja ein total vielschichtiger Begriff.
Ja, ja, so ist es natürlich auch. Ne? Ne?
So.
Aber der Ursprungsanlass war der, die war beim Aufräumen.
Was für eine tolle Idee.
Ja, ja.
Was für eine tolle Idee.
Und Aufräumen ist ja noch viel mehr. Ne? Sie meint das natürlich in einem der ganze Film, für den ganzen Film ist das so, wie du gesagt hast. Mhm. Natürlich. Ne?
Aber ich meine, drauf zu kommen, über dieses wirklich physische Aufräumen, das ist ja klasse. Das ist ja, wie soll ich sagen, kann man sich ja nicht ausdenken, wenn man es nicht getan hätte.
Ist ja eben, so ist es ja im Dokumentarfilm. Die Leute machen eben Sachen, die du bemerken musst, ne? Oder kannst. Ne?
Ja. Gutes Auge. Claudia, gutes Auge für solche Sachen. Ja, ja. Nochmal zurück zu den Filmen. Dein Film ist am 13. und du bist am 13. auch da?
Ja, der läuft am 13. zweimal. Ich meine um 17 Uhr und um 19.30 Uhr.
Mhm.
Und bei beiden Vorführungen bin ich dann dabei.
Mhm.
Und die Britta Bahnsteiner ist auch dabei, Nicole Clausen auch. Und dann gibt es auch ein Glas Sekt zu trinken, weil nämlich der 13. auch die Eröffnung der Frauenfilmwochen ist.
Ja, und dann können Leute mit euch quatschen und ihr steht zur Verfügung, wenn ihr wollt. Ja. Erzählt ihr noch ein bisschen was dazu.
Ja, also das ist auch das Konzept der Frauenfilmwochen allgemein. Wir haben nach jedem Film was Besonderes. Also, dass jemand da ist, mit der Person wir über den Film sprechen können.
Ach, wie
wir
toll.
Wir zeigen zum Beispiel den sehr schönen Film Skichef von einer jungen Frau, die in der Sterneküche Karriere machen möchte. Und dann haben wir hier von so einem Gasthof, wie heißt sie, hast du bestimmt aufgeschrieben,
Maria von Rando.
Genau, Maria von Rando eingeladen und die kann dann auch ganz praktisch was dazu sagen, was wir im Film gesehen haben, wie es zugeht in der Gastronomie. Mhm. Und dann haben wir auch geplant, ein paar Häppchen anzubieten, was dann dazu passt. Mhm. Oder dann zeigen wir so einen Stummfilm, der heißt Ariane.
Ja.
Da haben wir Renate Berger eingeladen, die hat ein Buch geschrieben über die Hauptdarstellerin des Films. Also das ist echt interessant, diesen Mehrwert, den wir dann bieten.
Ja.
Man guckt nicht nur den Film, sondern man kommt auch ins Gespräch mit Menschen, die da Ahnung von haben, vom Thema.
Guck mal, jetzt haben wir drei. Und welches ist der vierte? Also deine, Ariane, Skichef und
der
was
mit der
noch?
Reproduktion.
Genau.
Das, wie heißt der nochmal? Babys, irgendwas mit Retorten. Es geht jedenfalls um Retortenbabys oder dass Männerkinder auch austragen können. Oder ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, warte.
Ja, aber wir müssen.
Baby to go heißt
ja,
der.
Ja, genau, Baby to go.
Baby to go. Ach ja, genau.
Ja,
und da spielt Emilia Clarke. Wie konnte ich das vergessen?
Ja, ja.
Wie konnte ich das vergessen?
Ja, stimmt. Naja, man kann ja mal was vergessen.
Ja.
Auch sehr interessantes Thema. Da wissen wir noch nicht genau, welchen Gast wir dazu einladen. Wir hatten mal überlegt, eine Hebamme, das ist noch so ein bisschen unklar.
Mhm.
Aber da wird auch jemand kommen, wo man dann kompetent sich unterhalten kann, Fragen stellen kann, die man hat.
Genau, einfach wahrscheinlich, weil die Filme ja auch irgendwie was auslösen. Und kennst du Maria von Rando schon?
Noch nicht, aber Britta kennt sie.
Die ist spannend.
Ja, wir freuen uns auch.
Die ist spannend. Also die ist auch eben, also ich kenne sie jetzt zu wenig persönlich. Ich bin gelegentlich mal bei ihr im Restaurant gewesen, so und weil sie einfach sehr, 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 sehr gut kocht, muss man wirklich sagen. Aber sie ist eben auch eine, die sich hier in Eckernförde und umzu immer engagiert hat.
Ja.
So, ne? Die auch dann Sachen einfach mal gemacht hat. Ich kann mich noch dran erinnern, das war auch vor Corona, da gab es mal so ein Marktfrühstück. Ne?
Mhm.
Da hat sie, da haben sich hier Menschen, die ihre Stände auf dem Markt haben, so ein bisschen zusammengetan, haben sich überlegt, was können wir mal machen, und dann haben sie gesagt, wir erzählen den Leuten mal, woher unsere Produkte kommen, so, und betten das ein in so ein kleines Marktfrühstück. Dann hat sie das Marktfrühstück begleitet und hat dann so Kleinigkeiten mit Produkten vom Markt so angereicht, und das war wirklich, wirklich nett. Und ja, die ist auch sozial sehr angereicht. Es wird spannend. Ich glaube, dass die gut reinpasst.
Ja, sie hatte auch gleich Interesse dran und wollte gerne mitmachen. So, da haben wir uns sehr gefreut.
Mhm.
Wir wollen ja auch, dass das regional ist.
Mhm.
Ne, wir wollen jetzt nicht irgendjemanden einfliegen aus sonst wo. Ne?
Ja.
Das finde ich da gerade gut dran. Ne?
Ja, ich glaube, es ist auch gut. Ich glaube, das ist auch viel, spricht die Leute viel mehr an, als wenn da jetzt irgendwie das zehnte Event, wo irgendeiner ist, im Grunde, den man nur sehen will, und dann ist auch gut. So, ne?
Ja.
Schön, wenn Leute irgendwie auch dann da sind, mit denen man sprechen kann.
Mhm, ja. Richtig.
Und es ist eben auch toll, dass die Filmer dann eben auch so einen Bezug haben. So, zu nicht nur zu Themen, sondern auch zu Menschen und zu Personen. Und Filme machen ist für dich ja, du hörst ja nicht auf, Filme zu machen. Du machst ja auch weiterhin Filme, ne?
Ja, mal sehen, ne?
Jetzt mache ich erstmal
eine Pause. Ne?
Machst du erstmal Pause?
Ja, das war viel Arbeit.
Das glaube ich dir.
Ich bin ja auch nicht mehr so jung. Ich mache ein bisschen Pause. Ne?
Man ist doch nur so. Man ist
jung,
doch
wie
nur,
man sich
ne?
fühlt. Ja,
also darauf kommt es doch an. Darauf kommt es doch an. Ja, und es ist ja auch gut, dass wir das heute noch hingekriegt haben, weil du hast ja jetzt auch ein bisschen was.
Ja,
vor
jetzt
dir,
kommt
ne?
der Film ins Kino und ab übermorgen gehe ich auf Kinotour.
Mhm.
Da bin ich dann fast jeden Tag in einer anderen Stadt mit dem Film. Ne?
Okay. Und dann bist du auch nach der Vorstellung da und dann stehst du zur Verfügung, wenn Leute mit dir quatschen wollen und so.
Ja, genau. Also Britta kommt, also vom Bandschneider Film kommt auch erstmal mit.
Ja.
Und am Mittwoch fahren wir nach Frankfurt, dann nach Köln, dann nach Münster, Hamburg, Lüneburg, Berlin.
Ach, wie toll.
Und immer nach dem Film bin ich dann zum Filmgespräch da.
Ja.
Schön, ne?
Das also ist richtig schön.
Für mich ist auch toll, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Ne? Das ist einfach klasse, wenn die Leute ihre Fragen haben, wie sie auf den Film reagieren. Habe ich jetzt ja auch schon ein paar Sachen gehabt, war schon auf einigen Festivals, habe ich das jetzt auch schon erlebt.
Ja, ich habe nur was gelesen so und das ist ja durchweg total positiv.
Ja, Leute, ich finde den Film irgendwie ganz gut.
Ich finde ihn gut. Ja, hast du gut gemacht.
Das ist schön.
Hast du gut gemacht. Ja, und mit diesem zur Verfügung stehen für Gespräche, das ist ja auch das Prinzip hier bei dieser Greenscreen-Festival-Geschichte. Und das macht es ja auch aus, das macht den Charme ja auch aus, dass man da wirklich auch mal ganz blöd fragen kann, Mensch, wie hast du denn den Hirsch im Wald gefilmt? So, ja. So die Fragen, die einem einfach kommen irgendwie, und das ist, glaube ich, wirklich ganz nett. Es müssen, glaube ich, gar nicht immer nur die Fragen sein, die jetzt so ganz tief immer ins Thema gehen, sondern einfach nur, dass man darüber kriegt man ja auch einen Bezug.
Ja, du kannst alles fragen. Also erstmal ist es ja immer so, es wird im Kino noch gefragt, ne? Also man steht dann vorne, das ist ein offizielles, kennst du ja, so ein Filmgespräch,
ja,
ne?
Ja.
Und dann steht man danach aber noch im Foyer rum. Mhm. Und kommen auch schon viele Leute dann im Foyer nochmal und fragen nochmal was und so. Also du haust ja, man geht ja nicht gleich weg, ne?
Mhm.
Das ist schön.
Mhm. Aber wenn du nochmal Filme machst und so, dann ist es schon so, dass das dann nicht hier in Schleswig-Holstein so das Zentrum der Macht ist, sondern dazu muss man schon irgendwie in Metropolen wie Köln gehen, um da einen Film realisieren zu können. Oder meinst du, ist es hier auch möglich?
Nee, es kommt ja aufs Thema drauf an. Also du kannst auch einen Film machen über so einen berühmten Menschen, der so einen Podcast macht.
Ja. Den müssen wir lange suchen.
Nee, das kommt eben darauf an, was dich interessiert. Also ich finde, das hat gar nichts mit der Stadt zu tun und so. Ne?
Mhm.
Also sagen wir jetzt die Postproduktion, wenn du später da, das habe ich jetzt zum Beispiel viel in Hamburg gemacht. Mhm. Ne? Also da, wo größere Studios sind oder so. Aber kannst du auch in Kiel, gibt es auch und so. Aber das Thema, finde ich, ist ja wirklich, überall sind Themen, die dich interessieren können. Mhm. Ne?
Und was glaubst du denn, wie sich Kino entwickelt? Es ist hier in Eckernförde ja seit Ewigkeiten das Thema, dass unbedingt ein Kino hier in Eckernförde entstehen soll. So, wir klopfen auf Holz. Vielleicht ist es bald mal soweit. Hast du das Gefühl, dass Kino wieder einen Boom erlebt? Oder meinst du, durch diese ganze Streaming-Geschichte und so weiter sind die Leute eher kinomüde?
Also ich habe den Eindruck, dass die Menschen gerne ins Kino gehen.
Hm?
Aber vielleicht braucht es auch manchmal so ein bisschen mehr Mehrwert, nur so wie wir das jetzt machen mit der Kinotour. Da kann man sich ja viele Sachen einfallen lassen. Aber ich war auch, wenn ich in Kiel ins Kino gehe, dann sind die Vorstellungen oft voll.
Mhm.
Und ich wünsche mir auch, dass Kino wieder was wird. Und was Eckernförde angeht, ist ein Trauerspiel, dass wir hier noch kein Kino haben.
Mhm.
Also es gibt ja das kommunale Kino hier, aber
genau,
das hat ja sehr wenige Vorstellungen nur, ne? Aber das ist schon schön, da kann man wenigstens mal irgendwas hier in Eckernförde gesehen. Aber ich kannte noch das alte Kino, was es hier gab, ne?
Das kenne ich auch noch.
Ja,
das Verzehrkino.
War super, ne?
Das war super.
Ja, ich glaube, das war das erste Verzehrkino Deutschlands, habe ich gehört.
Das war auch das erste Kino, wo man rauchen durfte.
Ja, siehst du mal, ne?
Ja. Ja.
Also das war richtig schön. Dann haben sie das alles abgerissen und dann habe ich ja gehört, hier soll so ein Riesenkomplex hin und ich frage mich, warum? Also, naja.
Also
es zieht sich hin.
Wie da jetzt genau die Planungen sind, da bin ich auch nicht auf dem Stand. Ich glaube, es soll eben so ein Multifunktionskino sein. Also dass man eben auch mal einen größeren Saal hat, den man für was anderes nutzen kann. Nicht nur Kino, ich weiß nicht, das Metro-Kino kennst du ja auch in
ja,
Kiel so. Das wird ja jetzt auch nicht nur für Kinovorstellungen genutzt, sondern da finden ja auch Kabarett und irgendwelche anderen Stand-up-Comedians kommen da oder Lesungen finden da statt. So. So stelle ich mir das vor, dass sich irgendwie sowas da entwickelt. Und mit dem Kinoboom, ich bin da so ein bisschen unentschieden. Ich persönlich finde, dass bestimmte Filme, die kann man einfach nicht zu Hause am Fernseher gucken, weil die dann einfach die Wirkung gar nicht entfalten können. Ne? Sei es jetzt durch die pompösen oder breiten Bilder, manchmal aber auch so die Stimmung. Und was ich ja immer total schön finde, ist, es ist was anderes, ob ich einen Film alleine oder mit zwei, drei Leuten zu Hause gucke oder eben mit 100 oder 200 Leuten. So.
Da
passiert auch irgendwie was. Und wenn es jetzt nur ist, dass man sich ärgert, dass da irgendeiner an der falschen Stelle lacht, so, ne, oder knistert oder sich unterhält oder so, aber irgendwie ist man da, dieses Gemeinschaftserlebnis ist einfach ganz anders.
Und dann der Ton, also der Ton ist halt im Kino anders als zu Hause, ne?
Mhm.
Also du kannst ja, also bei meinem Film auch so, beim Helke Sander Film, da gibt es eben Situationen, wo wir den Ton auch im Raum verteilen, die Musik oder so, ne, und das hast du zu Hause natürlich nicht, da hast du ein anderes Erlebnis, also nicht so ein Gesamterlebnis, ne.
Und mit dem Ton, den hast du auch aufgenommen oder hattest du auch einen Tonmann dabei?
Tonfrau
dabei.
Ja, ich hatte auch mal ein paar Szenen mit einem Tonmann, aber überwiegend habe ich alles mit einer Tonfrau gemacht. Ja, also was ich vorhin schon sagte, also im Dokumentarfilm ist es ganz wichtig, dass der Ton gut ist. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht nur Kamera machen soll, sondern auch den Ton, dann hört es bei mir auf. Also das ist für mich zu viel. Und,
ist auch dann qualitativ wahrscheinlich zu schlecht.
Das sind auch verschiedene Gewerke. Also das ist auch übertrieben, alles immer selber zu machen. Und es ist auch schön, wenn man zu zweit mal was macht, ne? Und nicht immer nur da alleine rumhängt. Ne? Ich habe jetzt für den Helke Sander Film auch ein paar Sachen alleine gedreht, aber ganz wenig nur. Ne? Weil dadurch nochmal eine ganz andere Intimität entsteht, wenn du mit so jemandem ganz alleine bist. Ne? Aber sonst hatte ich eine absolut professionelle Tonfrau dabei, die konnte Spielfilm und Dokumentarfilm und das ist natürlich auch toll. Also die hatte richtig Ahnung und die hat den Ton aufgenommen. Und dann später wird ja der Ton auch gemischt und dann bist du im Tonstudio und da machst du das, was ich eben gesagt habe, ne? Dass dann dir überlegst, dass du den Ton im Raum verteilst. Ne? Du hast ja dann Dolby 5.0 und dann kannst du das eben so machen, dann kannst du richtig schick was machen. Also am Ton haben wir richtig viel gearbeitet.
Ja, ich glaube, merke ich ja auch beim Podcast so, es ist einfach was anderes, wenn du da direkt im Ohr bist, dann hast du, ich will nicht sagen ungeteilte Aufmerksamkeit, aber Ohren kannst du ja nicht zumachen, Augen kannst du zumachen und dann einfach mal sagen, ich will jetzt nichts sehen, aber Ohren zuhalten, selbst wenn man sich die Ohren zuhält, hört man ja irgendwas, man hört ja sich selber, hört den Puls oder hört irgendwie was anderes, also hören ist wirklich was ganz Spezielles irgendwie und darüber kann man, glaube ich, ganz viel auslösen.
Ja, richtig, und wir haben ja auch dann noch Musik im Film, ne? Mit der Musik kannst du ja auch eine Stimmung herstellen. Ne?
Das stimmt. Ja, also am 13. läuft er, aber der läuft dann ja auch noch weiter, ne? Oder kann ich ihn woanders auch noch sehen, wenn ich jetzt am 13. keine Zeit habe? Wo kann ich den Film denn gucken?
Ja, nee, Pech gehabt.
Das habe ich gedacht.
Also der läuft in Rendsburg im Kino auch noch im April, ich glaube am 6. April, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann läuft er in vielen anderen Städten. In Schleswig-Holstein wird er auch in Kiel laufen beim Schleswig-Holstein Filmfest. Und
in Lübeck auch?
In Lübeck läuft er auch am 8. März und ich bin am 8. März in Münster und in Lübeck ist dann meine Editorin da.
Okay. Ne?
Die ist dann für das Filmgespräch, steht sie dann auch zur Verfügung, die kennt den Film ja auch in- und auswendig. Ne?
Ja.
Das ist bestimmt auch sehr spannend. Und Hamburg auch, in Hamburg läuft er dreimal. Oder viermal.
Weißt du, was wir machen?
Nee.
Weißt du nicht, ne? Deswegen sage ich es dir. Du sagst mir nachher nochmal ganz genau, wann der Film wo läuft. Und das stelle ich in die Shownotes. Oder wenn es irgendwo einen Link gibt, wo man das nachlesen kann, dann ist der Link in den Shownotes.
Ja, sonst kann ich dir aber auch sagen, ich habe eine Webseite, die heißt helkesanderfilm.de. Da gehst du einfach hin und dann kannst du auf Termine klicken.
Helke minus Sander oder
nee, Helke Sander. Helke Sander Film im Stück.
Alles ein, ohne irgendwelche, so.
Ohne Fisimatenten.
Und das machen wir auch in die Shownotes, aber das kann man sich ja auch gut merken. Und da steht alles, was man wissen muss zum Film. Und gibt es auch für die Frauen Filmtage noch irgendwie eine Seite?
Da kannst du zum Kinocenter Rendsburg gehen.
Ja.
Und dann klickst du da auf der Seite rum. Ist ganz einfach.
Okay.
Kannst du gleich sehen, auf der Vorderseite kannst du schon die Filme sehen. Also wir zeigen ja meinen Film, Helke Sander aufräumen, da sieht man das Plakat. Und dann zeigen wir den Film Skichef, sieht man auch das Plakat. Und Ariane, kannst du einfach hinklicken, ist wirklich easy.
Okay, und dann kann man da ja auch Tickets schon klicken kaufen. Und so. Mhm. Also.
Und auch, ja, auf jeden Fall. Und in Kieler Nachrichten war letztens auch ein Artikel darüber.
SAZ war auch ein Artikel drüber.
Ach so.
Da habe ich alles versucht zu lesen. Ich habe ja ein mechanisches Gehirn, ich verstehe ja nicht alles und kann mir die Sachen nicht so gut merken. Ja. Habe ich mir nicht ausgesucht, Claudia.
Nee, Pech gehabt.
Ja, aber vielleicht ist es ja bei euch auch so, dass vielleicht gibt es ja einige zuhörende Männer, die vielleicht auch Lust haben, den Film auf sich wirken zu lassen. Und würde mich mal interessieren, was der Film oder das Thema mit euch so macht. Ob ihr da eine Meinung zu habt, ob ihr da vielleicht auch Erinnerungen habt an bestimmte Sachen. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der auch wie ich damals Abnehmen in Essen gesehen hat. Würde mich auch freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere nochmal sagen würde, Mensch, habe ich auch gesehen, fand ich gut und vielleicht sind da ja noch, weil es ihn ja nicht mehr in der Mediathek zu sehen gibt, vielleicht ist ja das ein oder andere auch nochmal euch in Erinnerung geblieben?
Ja, und sonst ist es so, meine Nichte, die wollte den Film unbedingt sehen, ja? Und als er letztes Jahr seine Premiere in Dortmund hatte. Und dann hat sie halt ihren Freund mitgenommen, der hatte jetzt eigentlich kein Interesse, der hatte halt gesandter Feminismus, muss das sein, ne? Und ist aber mitgegangen, weißt du, hier Familie,
ja,
gehen wir mal mit,
macht
Premiere.
Man dann ja mal einen guten Eindruck machen.
Und der
so,
war total hin und weg von dem Film. Also der fand ihn ganz beeindruckt und der kannte Helke Sander nicht, interessierte sich eigentlich auch nicht für die Frauenbewegung und der fand ihn richtig gut, den Film. Weil er auch, man lernt auch was viel über die deutsche Geschichte, viel Archivmaterial und er ist insgesamt kurzweilig erzählt. Also das ist jetzt nicht so ein ernster, intellektueller Dokumentarfilm, wo man immer nur nachdenken muss oder sich beschwert. Ist einfach unterhaltsam. Man kann einfach mal so reingehen und sich den reinziehen.
Ohne dass man nach Hause geht und denkt, was habe ich heute für eine schwere Kost genossen? Ne?
Nee, gar nicht. Also ich habe es jetzt oft erlebt im Kino, wenn ich war, dass die Menschen nach dem Film so, die sitzen oft wirklich mit leuchtenden Augen da, und sind froh, dass sie jetzt den Film gesehen haben. Also das ist für mich auch eine ganz große Freude.
Also ich kannte Helke Sander auch nicht, habe aber auch mal so ein bisschen geguckt, wer das ist, habe ein bisschen was rechts und links mal gelesen. Die hat ja auch eine spannende Lebensgeschichte, persönliche Lebensgeschichte, ne? Mit einem Finnen verheiratet und hat dann ja auch da mal gelebt und hat dann mit dem auch zusammen Filme gemacht und so. Also hat eben schon auch von sich aus was zu erzählen. So. Und das, glaube ich, ist ja auch immer ganz wichtig, dass man nicht so monothematisch durchs Leben läuft, sondern dass man eben sieht, ist schon irgendwie ein bunter Mensch. So insgesamt irgendwie. Und kennst du Vera Birkenbiel?
Ja, habe ich, ich weiß aber nicht mehr, ich habe den Namen mal gehört.
Die ist leider schon verstorben. Das ist auch eine Wissenschaftlerin, die sich auch viel mit der Funktionsweise von Frauen- und Männerhirn beschäftigt hat und das auch auf ganz humorige Art und Weise mitgeteilt hat und ist aber dann an einer Krankheit, ich weiß nicht, wann ist sie gestorben, in den 90ern irgendwann so. Ne? An die hatte mich so ein bisschen erinnert, weil die einfach auch frech, aber doch so klar war in ihrer Ansprache, so einfach so klar, dass man das so eine entwaffnende Klarheit irgendwie.
Ja.
Also nicht so um die Ecke, sondern so und das
Ja, und Helke hat immer so einen kleinen Humor, auch so ein bisschen Schalk in den Augen und sie ist nicht bierernst. Das ist sehr angenehm, auch nicht verkniffen oder so. Ich mochte sie auch, deswegen wollte ich auch den Film über sie machen, ne? Also man möchte ja man macht so einen Film ja auch nicht aus abstrakten Gründen, wenn man denkt, ja, ist jetzt aber super wichtig oder so, ne? Sondern du musst da irgendwie auch das mögen, was du machst, ne?
Ja, ich glaube, wenn man da keine Lust zu hat, so, dann wird das auch nichts.
Nee.
Und was dabei rauskommt, und so schließt sich der Kreis ja wieder, wusstest du ja auch nicht, als du angefangen hast. Du wusstest ja nicht, was hinterher dabei rauskommt. Und wenn jetzt was dabei rauskommt, was auf der einen Seite spannend ist, auf der anderen Seite aber auch unterhaltsam und geeignet ist, Erkenntnisse zu gewinnen. Wunderbar.
Also ich habe schon viel über das Thema gewusst, ne? Und ich habe ja auch viel recherchiert und so. Ich hatte natürlich eine Idee und was ich in dem Film alles rüberbringen möchte. Aber letztlich kannst du keinen 5-Stunden-Film machen, ne? Der darf soll ja nur eine bestimmte Länge haben. Musst du ganz viel rauswerfen und so. Und das ist dann ein längerer Prozess, wo sich dann was ergibt, womit du vorher nicht gerechnet hast, ne?
Guck, du kannst keinen 5-Stunden-Film machen und wir können auch keinen 5-Stunden-Podcast machen. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, haben wir hier im Grunde schon die ganze Zeit viele gute Sachen besprochen, müssen aber jetzt auch die Kurve kriegen.
Genau, machen wir auch.
Machen wir auch. Ja, und nochmal an euch die Aufforderung, sagt gerne mal, was ihr von dem Film haltet. Und geht hin, guckt euch nicht nur, wenn es geht, den einen Film an, sondern guckt euch auch die anderen Filme an, weil diese Frauenfilmwochen sollen, die haben eine lange Tradition, aber es wäre auch schön, wenn das in der Tradition so weitergehen würde. Und die Menschen, die sich dafür einsetzen, die tun das wirklich mit ganz großem Enthusiasmus und mit ganz großem Wurf und haben jede Unterstützung, die sie bekommen können, auch verdient. Also wir beide würden uns freuen, wenn möglichst viele Menschen sich die Filme angucken.
Wir sehen uns im Kino.
Wir sehen uns im Kino, ja. Und Wir sehen uns auch, wir sehen uns nicht, wir hören uns auch demnächst kurzfristig schon wieder. Ich habe da schon neue Themen, die ich gerne verpodcasten würde. Und wenn euch gefällt, was ich hier so tue, dann könnt ihr auch mich gerne unterstützen. Das geht entweder über Steady oder PayPal. Da habe ich so virtuelle Hüte auf meiner Website www.ikerne-podcast.de. Da könnt ihr gerne gucken. Und ihr könnt natürlich auch gerne jegliche Art von Feedback per E-Mail gerne schreiben. Das geht über die Adresse moin@ikerne-podcast.de und auf der Seite könnt ihr selbstverständlich auch Kommentare unter jeder Folge hinterlassen. Facebook, Instagram ist auch bekannt und das Allertollste ist natürlich, und das habe ich in den letzten Tagen von vielen Menschen gehört, wenn ihr anderen Menschen von dem Podcast erzählt und sagt, Mensch, hör da mal rein. Das ein oder andere könnte auch für dich interessant sein. Ich freue mich über ganz, ganz viele neue Hörer und ich freue mich insbesondere, wenn sich so ein Netzwerk einfach entspinnt, weil hier in Eckernförde und umzu gibt es ganz viele Menschen, die sehr, sehr interessant sind und wo es einfach toll ist, zu wissen, was sie tun und irgendwann ergeben sich da sicherlich Berührungspunkte und so entsteht für alle was richtig, richtig Schönes. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt stabil. Tschüss. Vielen Dank, liebe Claudia.
Ich danke dir auch, Holger.
Ciao.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.